Wir heißen Dr. Haniel Strebel nochmal extra willkommen mit seiner ganzen Familie aus Zürich. Wir freuen uns sehr über dieses Zeitfenster, das er möglich gemacht hat, und sind gespannt und dankbar auf die Bibelarbeiten und die Einführung in die Bücher in diese Bücher des Alten Testaments.
Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 1, Vers 21. Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Hiob Kapitel 2, Vers 4. Ich lese aus dem Kapitel 8, den 9. Vers. Da sagt Bildad, der Freund Hiobs: Denn von gestern sind wir und wissen nichts. Ein Schatten nur sind unsere Tage auf Erden. Kapitel 12, Vers 13. Da sagt Hiob von Gott: Bei ihm ist Weisheit und Stärke. Sein ist Rat und Verstand. Kapitel 13, Vers 15 sagt Hiob von Gott: Siehe, er soll mich töten, auch dann will ich auf ihn warten. Kapitel 14, Vers 1: Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Kapitel 19, Vers 25, da sagt Hiob: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Hiob 28, Vers 28. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Um vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Und dann noch Hiob 31, Vers 1. Ich hatte meinen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen, und welchen Lohn erhielte ich von dem Allmächtigen aus der Höhe? Und dann am Schluss noch Hiob 42, Vers 2. 42, Vers 2 sagt Hiob zu dem Herrn: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Vater, bitte segne du dein Wort an uns. Es ist besser als Honig. Es ist wie wenn wir große Beute machen. Es ist die Wahrheit, und es erleuchtet unseren Lebensweg. Bitte segne diese Zeit mit deinem Wort, unter deinem Wort und in deinem Wort. Amen. 10 Schlüsselstellen aus dem Buch Hiob. Eines meiner Modelle aus der Unternehmensberatung für Perfektionismus. Es gibt auch eine fromme Art des Perfektionismus, und das kann sich auch in diesen Tagen sehr gut entfalten. Das scheint mir fast so, als wäre ein guter Humus in diesen Tagen, um diesen Pilz so richtig hochschießen zu lassen. Und ich möchte Ihnen beliebt machen, ich möchte Ihnen sagen: Nehmen Sie das mit, was Ihnen Gott gibt. Seien Sie zufrieden mit dem, was Gott Ihnen schenkt. Sie müssen nicht alles mitbekommen, es ist viel. Es ist manchmal Widerstand da, und danken Sie Gott für diesen Widerstand. Irritation und Widerstand ist der Anfang des Lernens. Beschäftigen Sie sich mit Ihrer inneren Latte und bitten Sie Gott, dass Sie einfach, wenn Sie die etwas runternehmen und auch hier so sagen, auch die Spannung reduzieren können, einfach dankbar sein können für das, was Gott gibt. Wir sind im Buch Hiob angekommen heute Morgen, und ich habe einige Dinge, die ich mit Ihnen anschauen möchte. zuerst eine Einführung, diesen Teil des Alten Testamentes, die Schriften, die Ketuvim, die Weisheitsbücher, die wir in diesen Tagen uns näher ansehen. Ich mache dann fünf literarische Hinweise. Wie ist Hiob als Literatur? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was für eine Art Text und Literatur das Buch Hiob ist. Dann wollen sicher einige wissen, ja, wer das geschrieben hat, wann und wo. Und ich möchte mich dann mit dem kunstvollen Aufbau dieses Buches auseinandersetzen. Und ganz wichtig, etwas zum Thema Leid und Christus, der gelitten hat, sagen. Ich glaube, dass das die Zuspitzung auch des Buches darstellt. Und natürlich nicht zu vergessen, einige Lektionen für unser Leben abzuleiten. Wir öffnen heute einen Teil des Alten Testamentes, das bei den Juden den Namen die Schriften trägt. Wenn wir Jesus in seiner genialen Lektion über das Alte Testament zuhören, dann sagt er in Lukas 24, Vers 44, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, und jetzt kommt's, was im Gesetz von Mose, in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Hier haben wir die Dreiteilung des Alten Testamentes, so wie es auch die Juden hatten, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen oder die Schriften, die Weisheitsbücher. Um was geht es denn im ersten Teil dem Gesetz? Hier geht es um die Grundlagen. Was sind denn die Grundlagen? Woher wir kommen? Um was es wirklich geht? Und wir haben den Bund, den Gedanken des Bundesschlusses als die Art und Weise der Beziehung von Gott zu den Menschen. Der Bundesschluss zuerst mit Adam und Eva, dem ersten Menschen, dem Bundesbruch im Sündenfall und der Verheißung, dass es trotzdem weitergehen würde. Wir haben den Bundesschluss mit dem Volk Israel, mit Abraham, dem Volk Israel, später am Sinai. Und wir haben auch die Bundesbedingungen, sein Gesetz in diesem ersten Teil. Die Tora, das Gesetz. Die Propheten, damit haben wir uns letztes Jahr auseinandergesetzt, die beginnen bei den Juden nicht bei Jesaja, sondern bei Josua. Josua sind schon die frühen Propheten. Warum? Weil es bei den Propheten immer um die Bundestreue oder den Bundesbruch geht. Wenn Sie mal das Buch Josua aufmerksam lesen, steht die ganze Zeit, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht. Es geht immer um das Thema der Bundestreue und des Bundesbruchs. Die frühen Propheten erzählen die Geschichte der Bundestreue bzw. des Bundesbruchs, zweimal Treue, Bruchs von Gottes Volk. Zuerst narrativ und die Schriftpropheten dann auch sehr poetisch. Der dritte Teil, dem wir uns zuwenden, trägt eine ganz andere Perspektive. Und das finde ich so schön. Es sind vielfältige literarische Gattungen, es sind vielfältige Perspektiven und die Schriften, die Psalmen, die haben einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben. Welchen werde ich gleich mit Ihnen kurz anschauen. Die Schriften, das fällt mal auf, die haben praktisch keine Handlungen. Es gibt praktisch keine Handlungen. Um was geht es dann? Schlagen Sie mit mir drei Stellen auf. Zuerst nochmals Hiob 28, Vers 28. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, um vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Furcht des Herrn, Weisheit, Böses. Psalm 111, Vers 10. Psalm 111, Vers 10, ich schreibe die Stellen an. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen, und sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Furcht des Herrn, Weisheit, Einsicht befolgen. Schlagen Sie mit mir noch Sprüche auf. Sprüche, Kapitel 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und Kapitel 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Um was geht es also in diesen Weisheitsbüchern? Wir haben es eigentlich in diesen drei Stellen ziemlich auf den Punkt gebracht. Es geht zuerst einmal um Weisheit. Nun, was ist Weisheit? Da gibt es ganz viele Definitionen. Eine wunderschöne Definition habe ich bei James Packer gefunden. Vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, über sein Leben und sein Werk zu sprechen. Wir haben ein kleines Buch herausgegeben, das sagt, zu diesen Weisheit definiert er so. Ich habe es übersetzt, versucht zu übersetzen, ist gar nicht so einfach, so schön formuliert. Weisheit ist das beste und nobelste Ziel, das beste und nobelste Ziel, umgesetzt mit den passenden und effektiven Mitteln. Also das beste und nobelste Ziel, umgesetzt mit den passenden und effektiven Mitteln. Also es gibt ein Ziel, das angestrebt wird und eine Art der Umsetzung im Leben. Was ist denn dieses beste und nobelste Ziel? Das Schlüsselwort dieser drei Bücher ist, es ist die Furcht des Herrn. Um das geht es. Die Furcht des Herrn. Nun, wie müssen wir das verstehen? Das ist Furcht, dieses Wort Furcht ist bei uns, löst so ein Unbehagen aus. Und die beste Erklärung, die ich darüber gefunden habe, stammt von Cliff Staple Lewis. Er schreibt, was ist denn die Furcht? Das ist eigentlich, sagt er, Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht beinhaltet alle Aspekte der Furcht, ausgenommen die Gefahr. Super Definition. Ehrfurcht beinhaltet alle Aspekte der Furcht, ausgenommen die Gefahr. Versteht ihr das? Das ist genial definiert. Es ist diese Ehrfurcht, diese meinen Verstand, meine Gefühle, meinen Willen, alles Umfangende, auf ein Ziel mich hinlenkende, mich an meinen Schöpfer freuende und gleichzeitig erzitternde, nicht wegen der Gefahr, sondern wegen seiner Größe und seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit und seiner Wahrheit und auch seiner Gnade, seiner Liebe und seiner Güte. Um das geht es. Das ist das beste und das nobelste Ziel. Es ist die Ehrfurcht des Herrn. Und damit ist auch gleich die Perspektive beschrieben, diese drei Bücher. Diese drei Bücher möchten sich mit dieser Sichtweise beschäftigen, des Ewigen. Und von diesem Perspektive aus nicht einfach irgendwo abgehoben irgendwo zu schweben, wie das manche verstanden haben, auch im Laufe der Kirchengeschichte, sondern sie möchten das rückprojizieren auf unser Leben. Es geht um unser Leben aus der Sicht und in der Perspektive dieser Ehrfurcht vor dem Herrn. Es geht nachher um unser Leben. Es geht um Gut, wie wir gelesen haben, und um Böse. Es geht um ein gelingendes Leben und es geht um eine weise Lebensführung. Das ist das Thema der Ketuvim, der Schriften, der Weisheitsbücher. Und was für ein Vorrecht, Ihnen heute aus morgen und übermorgen aus diesen Weisheitsbüchern einige Dinge weiterzugeben. Genial, viele Leute wollen Rat haben. Viele Leute wollen, ich habe mal zu einem Seminarleiter letztens gesagt, er sagt, was ist das größte Bedürfnis, das du feststellst bei deinen Seminarteilnehmern, sage ich immer, sie hungern nach Rat. Sie haben tiefe Nöte. Sie haben Fragen. Und die Weisheitsbücher nehmen uns mit in einen Teil der Bibel, wo wir unsere Nöte, unseren Weg aus der Perspektive des Ewigen betrachten lernen und daraus Weisheit gewinnen. Einen Weg, der unserer Biografie, unserer Situation, unserer Zeit entspricht und aus der Perspektive des Ewigen einen sinnhaften, einen freudigen Lebensweg ergeben. Darum ist es immens, ich benutze das Wort ungern, weil ich es so schlecht finde mit Theorie und Praxis, aber es ist immens konkret und immens auf unser Leben gerichtet. Darum geht es in diesem dritten Teil, den Ketuvim, den Schriften. Es geht also nicht um Handlungen, sondern es geht um eine Perspektive auf das Leben von einzelnen Gottes Volk. Nun zu 5 literarischen Hinweisen, wenn wir uns dem Buch Hiob nähern. Ich glaube, sie sind ganz wichtig, darum habe ich sie auch an den Anfang gestellt. Gesundheit. 5 literarische Hinweise. Sie stammen nicht von mir, sondern von Leland Ryken. Leland Ryken war Professor für englische Literatur am Wheaton College. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, leider nur auf Englisch, Literary Introductions. Er hat zu jedem Buch der Bibel eine literarische Einführung geschrieben, sehr lesenswert. Und zum Buch Hiob, die sind wirklich so schön, die gebe ich euch gerne weiter. Er sagt, Hiob, na, ich sag's mal anders. Wenn wir unsere Tageszeitung aufschlagen, dann sind wir uns gewohnt, oder unser Handy hervornehmen, Tageszeitung wird schon gar nicht mehr aufgeschlagen, aber unsere App starten oder unser Newsfeed starten, dann lesen wir schnell ein paar Dinge durch. Ich sehe oft anderen in die App rein, das muss ich zugeben, mein Buben, ich schaue manchmal anderen Leuten in die App rein und dann schaue ich mal, sind die Lesegewohnheiten. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe, die schauen schnell ein Bild an, die schauen schnell eine Headline an und dann zappen sie weiter. Nächste Bild, Headline, weiter. Nächste Bild, Headline, weiter. Nächste Bild, Headline, weiter. Das ist etwa so der absolute Gegensatz zum Buch Hiob. Das Buch Hiob ist ein literarisches Meisterwerk. Warum sage ich das? Es gilt bis heute als eines der besten, als eines der genialsten literarischen, antiken, erhaltenen Werke. Und wenn Sie mal in die Literaturgeschichte zum Beispiel, in die Literaturgeschichte blicken, dann merken sie plötzlich, dass da Menschen, berühmte Denker wie Søren Kierkegaard oder der Psychoanalytiker Freud oder auch ganz viele andere sich nicht umsonst genau diesem Buch Hiob gewidmet haben, weil es als literarisches Meisterwerk gilt. Das heißt, literarische Meisterwerke haben meistens eine Eigenschaft, es ist ziemlich schwierig zum Hineinzukommen und wenn man da mal hineingekommen ist, dann möchte man nicht mehr raus. Zweitens thematisiert das Buch Hiob eine ganz zentrale Frage, nicht nur von uns heute, sondern der gesamten Menschheitsgeschichte. Leid als Thema der Weltliteratur. Es ist eine klassische Abhandlung zum Thema Leid. Leland Ryken sagt, Moment, was ist hier genau los? Wir stoßen auf ein literarisches Meisterwerk, das ein zentrales Thema der Menschheit aufnimmt. Und er sagt, bitte, liebe Postmoderne oder was auch immer moderne Leute, übrigens postmodern sage ich spätmodern, wir sind immer noch in den Denkvoraussetzungen der Moderne. Und bitte, ihr lieben Leute, die ihr so schnell mal durchlest, wenn ihr ein Meisterwerk, ein literarisches Meisterwerk begegnet, dann bitte verlangsamt mal eure Geschwindigkeit. Er empfiehlt verlangsamtes Lesen. Denken Sie daran, was da Hiob erlebte, das war nicht einfach so eine klitzekleine Kleinigkeit, wir werden es gleich sehen, sondern es waren tiefe, zutiefst existenzielle, unser Leben, unser Tod betreffende Fragen. Und wenn Sie daran denken, dass die Freunde am Anfang kamen und dann steht, was machten Sie zuerst, als Sie kamen? Sie schwiegen. Und wie lange? Eine Woche lang. Oh, hat das jemand mal von Ihnen gemacht? Eine Woche lang haben sie geschwiegen, steht in Kapitel 2. Also dieses Buch lässt zum verlangsamten Lesen ein. Wenn man analytisch durch dieses Buch pfeilt und sagt, so jetzt muss ich schnell mir den Inhalt reinziehen, dann wird man ziemlich sicher am Wesentlichen vorbeizischen. Das Buch Hiob entfaltet eine intensive Diskussion. Meine Söhne haben mich schon gefragt, als ich das Buch Hiob lasen, warum ist das eigentlich so lange? Das sind ja Kapitel 3 bis 41, das sind ja fast 40 Kapitel lang, die eigentlich Dialog und Diskussion beinhalten. Intensivste Reflexion über ein zentrales Thema des Leids. Also es geht um eine intensive Diskussion und damit verbunden ist der fünfte Hinweis von Leland Ryken. Er sagt, wenn das ein Stück der Weltliteratur ist, wenn es ein zentrales Thema, das wir nicht einfach so schnell im Vorbeigehen abhandeln können, beinhaltet, wenn wir auch diese Verlangsamung zulassen und uns in diese intensive, lebensverändernde Diskussion eintauchen, dann geht es eigentlich darum zu merken, dass es nur ganz wenige Hauptideen gibt. Manche, und ich zähle mich auch dazu, gehen sehr gerne durch diese Kapitel und suchen, wo ist noch ein Argument und da noch ein Argument und da noch ein Argument und das und wie hängt das zusammen und wie unterscheidet es? Das ist gar nicht der erste Fokus, sondern es werden ganz wenige Hauptideen intensiv diskutiert und entfaltet. Leland Ryken sagt, eigentlich geht es nur darum, dass Gott gerecht sei, das sagen die Freunde Hiob. Hiob sagt, nein, Gott ist ungerecht. Und es geht darum, dass Hiob der Sünde bezichtigt wird und bereuen soll. Und dass Hiob sagt, nein, ich habe nicht gesündigt, ich bin unschuldig. Das ist das Setting. Nur, naja, das sind ja ganz zentrale Dinge. Ne? Aber Achtung, wenige Hauptideen und diesen intensiv nachzugehen. Nun werden die ersten Fragen sagen, ja schön, dass du uns da sagst, um was es geht in diesen Weisheitsbüchern, dass du so in diese Literatur eintauchst, das ist wahrscheinlich etwas für Literaturprofis. Nein, ist es nicht. Ich glaube, diese Fragen sind so existenziell und uns auch so nahe, wenn wir darüber nachzudenken, beginnen und uns auch die Zeit nehmen, dass sie uns auch sehr nahe kommen können. Bevor wir das tun und das uns noch mehr in den Inhalt machen, ist doch mal die Frage, ja, wer hat denn das Buch geschrieben, wann hat es gespielt und wo? Wer, wann und wo? Einleitungsfragen zum Buch Hiob. Ist hochinteressant. Ich habe ein Buch gelesen über die Auslegungsgeschichte des Buches Hiob von der Antike bis heute und irgendwann ist mir mal so eine Modellierung durch den Kopf gegangen und zwar gibt es zu den Einleitungsfragen des Buches Hiob eigentlich zwei Pole. Der eine Pol, und der war schon ganz früh bei den Juden schon vor Christus oder schon darum herum und auch noch bis ins Mittelalter, dass sie sagten, das ist ein reiner Mythos. Also das ist nicht neu von den Bibelkritikern erfundene Perspektive, sondern die einen sagen, das ist reiner Mythos, das ist gar kein reales Geschehen. Da gab es schon jüdische Ausleger, die das sagten. Und die andere Ecke des Pols ist, dass die genau wissen, alles genau lokalisieren. Die wissen dann, dass das Buch ungefähr 2000 vor Christus gespielt hat und wer das geschrieben hat und sie wissen auch, wo das gespielt hat. Und ich glaube, beide Extreme gehen am Wesentlichen vorbei. Weil, erstens, die Frage nach dem Mythos aus der Bibel selbst geklärt werden kann. Jakobus nimmt Hiob als Beispiel für uns Menschen, als Beispiel des Ausharrens. In Jakobus 5, glaube ich, Vers 11 ist es. Ich glaube, es war gar nicht die Frage, war das ein wirklicher Mensch oder war es kein wirklicher Mensch? Es war ein wirklicher Mensch, natürlich. genau. Die Bibel ist kein Mythos irgendwo abgehoben. So, kennen Sie die Jona-Geschichte? So im Sinne von, was, da kommen so große Fische vor und dann gehen sie 3 Tage in den Bauch. Das kann gar nicht sein, das ist nur eine Allegorie oder eine Vorstellung. Jesus in Matthäus 12 nimmt und sagt, Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches. Ne? Matthäus 12, selbstverständlich bestätigt er die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Achtung, dass wir dann uns nicht über die Schrift selbst erheben und irgendwelche Dinge hineinprojizieren. Das ist wirkliches Geschehen, bin ich total überzeugt. Das ist selbstverständlich aus dem biblischen Kontext heraus. Nicht aus dem literarischen Kontext, so wie wir es heute uns gewöhnt sind zu pflegen. Das andere Extrem ist ebenso verbreitet. Ich habe Ihnen gesagt, es gab schon jüdische Ausleger, die diese in diese Ecke verbannten. Aber es gibt auch solche interessante apokryphe Literatur zum Buch Hiob. Die waren in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche übrigens noch offiziell. Und im 5. Jahrhundert wurde das vom Index der apokryphen Bücher, also der nebenbiblischen Bücher, herausgenommen. Es gibt ein Buch, das heißt, glaube ich, Die Weisheit Hiobs oder so. Und dort erfahren wir, wie es wirklich war. Dort spricht Hiobs Frau nicht nur einen Satz, sondern einen ganzen Dialog. Und in diesem Buch erfahren wir auch, dass es zur Zeit Pharaos spielte und dass Abraham mit Hiob befreundet war und so weiter. Eigentlich wird in dieser Weisheit Hiobs dann eigentlich alle Fragen, die das Buch Hiob offen lässt, für den Leser wird aufgelöst. Und das ist für mich so das Gegenteil. Und ich denke, an der Pointe und an der Intention des Buches vorbeiziehende Dinge zur Einleitung. Wir können weder genau lokalisieren, wo das stattfand. Natürlich redet man liest von Hiob, der wohnte im Land Uz und einige sagen, das war im Gebiet von Edom. Und dann aufgrund der Wörter und aufgrund der Lebenszeit, nochmals 140 Jahre, können wir sagen, das war wahrscheinlich ziemlich früh zur Zeit des... Ja, genau. Das können wir alles schon sagen, aber wir können es nur ungefähr lokalisieren. Es ist nicht die Absicht des Autors, Gott, der uns dieses Buch gegeben hat, uns ganz genau diese Details und diese GPS-Koordinaten zu geben. Es geht gerade darum, um das Geheimnis und die Spannung, die bleiben wird. Das ist ja gerade eine literarische Pointe dieses Buches. Es geht nicht darum, uns die GPS-Koordinaten des Buches hier zu geben. Es geht aber auch nicht darum, das irgendwo in einen mythischen Raum zu verbannen und zu sagen, das ist irgendwo, hat sich in einer Vorstellung und ist ein tröstender Mythos. Nein, 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 das ist schon reales Geschehen. Wahrscheinlich ziemlich früh hat sich abgespielt. Also es ist reales Geschehen. Und ganz wichtig, ist nicht nur reales Geschehen, sondern es beschäftigt sich mit einem konkreten Leben und es beschäftigt sich mit einer Grundfrage des Menschen, des gefallenen Menschen. So viel zur Einleitung. Das soll genügen. Wir wollen uns jetzt mal mit der Struktur des Buches Hiob beschäftigen. Und ich habe gesagt, die ist wundervoll, die ist kunstvoll, diese Struktur des Buches Hiob. Zum Aufbau. Ich habe vorhin gesagt, dass die poetischen Bücher, die Weisheitsbücher, sehr wenig oder fast keine Handlung beinhalten. Und so ist es denn auch beim Buch Hiob. Das Buch Hiob hat maximal wenig Handlung, aber sehr interessante Handlung. Das Buch Hiob hat wie ein gutes Sandwich, ich zeichne es mal so, zwei dünne Scheiben an den beiden Enden, die das ganze Fleisch sozusagen zwischendurch, zusammenhalten. Das ist, man sagt in der Literatur einen Prolog, also eine Vorrede oder einen Vorlauf und einen Epilog, der sich auch spiegelt. In in mancherlei Hinsicht. Was meine ich mit diesem Prolog und Epilog? Es gibt eine Einführung, eine sehr spannende Einführung. Wenn Sie das Buch kennen, schildern Sie sich doch mal gegenseitig zu zweit ganz kurz der Rahmen, der geschichtliche oder der Handlungsrahmen des Buches Hiob. Was passiert da am Anfang und dann am Schluss des Buches? Wenden Sie sich mal kurz einem zu und erzählen Sie sich gegenseitig. Was passiert da? Sehr gut, wenn ich merke, Sie, wie ich vermutet habe, dass Sie schon etwas von der Geschichte gehört haben des Buches Hiob. Schön, da ist sofort Diskussion in Gang gekommen. Es ist eine eindrückliche Rahmenhandlung, wie man dem sagt, des Buches Hiob. Uns wird nämlich ein Blick hinter die himmlischen Kulissen gewährt, so wie es an ganz wenigen Stellen auch noch geschieht. Es ist ein Blick hinter die himmlischen Kulissen. Gott, Satan, Engel, ein sehr interessanter Blick. Und es geht nach Hiob 1, Vers 21 um einen Gott, der gibt, das Leben gibt, ein Gott, der nimmt. Gott hat gegeben, Gott hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und wir sehen tatsächlich genau diesen Gott, der nimmt und diesen Gott, der gibt am Schluss. Die Schlusshandlung, viele Leute sagen, aha, Märchen, Märchen. Das Ende kann doch nicht so schön sein. Happy End. Warum haben unsere Filme und unsere Bücher ein Happy End? Ich habe das letzte Jahr über C.S. Lewis gesprochen, weil wir die Sehnsucht nach dem Himmel, die Sehnsucht, wie es jemand mir gesagt hat, der nicht gläubig ist, nach der Vollständigkeit, nach dem Ganzen, nach dem Wiederhergestellten, tief in uns tragen. Gott gibt, Gott nimmt und Gott gibt. Das ist die Rahmenhandlung und es ist wirkliches Geschehen. So real ich heute hier stehen darf und ich eine Hoffnung habe, wie Hiob, ich habe sie euch gelesen, 19, Vers 25 bis 27. Ich werde auferstehen und ich werde meinen Erlöser sehen. Wenn das alles mystik gewesen wäre und aus unserer Zeit herausgenommen, woher wäre dann diese leibhaftige, manifeste Hoffnung, die ich jetzt trage? Das hängt zusammen. Hiob hat sie gehabt und um diese Hoffnung geht es ja dann auch. Es wird uns ein Blick hinter die Kulissen gewährt. Das Besondere ist ja, dass der Blick zwar uns gewährt wird, dem Leser, aber wem nicht? Hiob selber. Aha, interessant. Der Blick, der durch die Rahmenhandlung gewährt wird, wird zwar uns gewährt, den Lesern, wie sie selten gewährt wird in diesen himmlischen Bereich, in diesen Bereich von Gottes Regierung. Er wird aber nicht den Protagonisten, also den einzelnen Figuren gewährt. Und jetzt kommen wir zum Fleisch dazwischen. Was ist denn das Fleisch dazwischen? Das ist eben das, was manche sagen, ach, es ist so lange, fast 40 Kapitel, jetzt habe ich auf der Bibellesebuch Hiob 3 bis 41, hoffentlich ist es bald vorbei. Um was geht es denn da? Was passiert denn da? Es geht um Hiob, der unendlich viel leidet und drei Freunde, die kommen und ihm, was wollten sie ursprünglich machen? Sie wollten ihn trösten, ja. Eine hehre Absicht, wie sagt man so schön, mittendrin und voll daneben. Also es ist nicht meine Bewertung, sondern Gott sagt es am Schluss, sie haben nicht richtig geredet, die Freunde. Auf jeden Fall bekommen ja die in einen Dialog und dieser Dialog hat drei Runden. Mal schauen, wie ich das zeichnen soll. Sie hängen ja auch miteinander zusammen. Es gibt drei Dialogrunden. Drei Dialogrunden. Und zwar habe ich gelesen auch, dass das dritte Kapitel, womit ja der Dialog eröffnet, in vielen Liturgien auch schon im Alter, also in den ersten Jahrhunderten und auch im Mittelalter gelesen worden, nicht umsonst. Hiob verflucht den Tag seiner Geburt. Haben Sie mal das dritte Kapitel so richtig gelesen? Nicht so schnell, ne, wie auf dem Handy, sondern richtig langsam. Und haben Sie da mal gesehen, wie viel Ich vorkommt im dritten Kapitel? Das wimmelt von diesen Ichs. Auf jeden Fall, da beginnt der Dialog, diese Dialogrunden. Und nach diesem Eröffnungsdialog, als Hiob seinen Tag verflucht hat, antwortet jeweils ein Freund darauf. Kapitel 4 und 5, Eliphas. Dann wieder die Antwort Hiobs darauf, Kapitel 6 und 7. Dann kommt zweite, dritte Station, der Bildad, auch eine Rede, einen Dialog, dann Kapitel 9 wieder Hiob, der antwortet, Kapitel 10. Dann Kapitel 11 kommt der dritte Freund, der Zophar, auch er redet, etwas kürzer, und Hiob, der antwortet wieder. Wenn Sie mal einfach diese Kapitel überfliegen, wer spricht mehr, deutlich mehr? Hiob. Hiob wird sehr viel Raum gewährt. Sehr viel, also einfach viel. Es sind lange Antworten, 13, 14, 15. Und dann im 15. Kapitel sehen Sie, wie der Elihu wiederkommt zum zweiten Mal. Hiob wieder darauf antwortet, Kapitel 16, 17. Und dann wieder Bildad, 18. Hiobs Antwort, 19. Dann der Zophar, der dritte. Wieder die zweite Rede, dann wieder Hiobs Antwort. Und dann die dritte Rede, Kapitel 22, wieder von Eliphas, dann Hiob, der antwortet und dann, und einige Ausleger sind schon dahin gegangen und haben gesagt, das ist ja so kurz, das 25. Kapitel, da muss irgendetwas literarisch in der Überlieferung krumm gegangen zu sein. So gab es Ausleger im 20. Jahrhundert, die dann das Buch Hiob neu zusammenschnipselten, damit das 25. Kapitel etwas länger wurde, eben der Blödsinn natürlich. Es geht eigentlich darum, dass eigentlich eben die Worte ausgegangen sind. Das ist wunderschön literarisch erarbeitet. Und dann sehen wir eine lange letzte Erwiderung nach den drei Runden. Hiobs Kapitel 26 bis Kapitel 31, die dann schließen mit einem geschichtlichen, mit einem kurzen Einschub. Zu Ende sind die Reden Hiobs. Auch er ist dann offenbar zu einem Ende gekommen. Und nachher könnte man sagen, ja gut, jetzt könnte Gott kommen, aber was kommt dann noch? Was kommt dann noch ab Kapitel 32? Was kommt noch? Ein Monolog von wem? Da kommt noch der Vierte. Der Vierte nach den Dreien. Da dreht auch noch eine Runde. Über da sind sich die Ausleger gerade gar nicht einig, wie der dann einzuordnen sei. Dieser Vierte wird am Schluss von Gott nicht getadelt. Er wird auch nicht eingeführt, noch weniger als die anderen, und der kommt als der Vierte. Auch wunderschön literarisch. 1, 2, 3, wieder 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, und jetzt kommt am Schluss noch der Vierte, noch eins obendrauf. Und der macht dann bis Kapitel 37. Und warum macht er es? Er sagt es auch, ganz sorgfältig auf diese Dinge achten, der Zorn entbrannte, in Kapitel 32, Vers 2, über Hiob entbrannte sein Zorn, weil er meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. Und auch sein Zorn entbrannte aber auch über die Freunde, weil sie in Vers 3 keine Antwort fanden und Hiob doch verurteilten. Na, interessant, diese Anmerkung, diese redaktionelle Anmerkung, warum, dass er das gesagt hat. Er sieht sich dann so als Mittler, als Zwischenglied, und da sagt, ich nehme eine sehr neutrale Rolle ein, wenn wir das dann lesen, die Argumente, so ganz neutral und anders sind sie nicht. Darüber streiten sich ja dann auch die Ausleger, und dann kommt das große Finale. Das Finale des Buches, das wirklich das Finale. Jetzt kommt der göttliche, man könnte es fast in Bartschen Worten sagen, der Einbruch von oben. Was passiert am Schluss des Buches? Gott spricht. Gott antwortet. Och Mann, Wahnsinn. Da geht mir die Hühnerhaut über, wenn am Schluss Gott kommt. Und wie spricht er denn in Vers 38, Vers 1? Das ist ganz wichtig zu beachten. Woraus spricht er? Aus dem Gewittersturm. Man hätte ja sagen können, jetzt kommen die tröstenden, säuselnden Worte, aber was kommt? Es kommt ein Gewittersturm. Es gibt ein wunderbares Buch zu unserer Zeit im 21. Jahrhundert von David F. Wells. Das heißt God in the Whirlwind, Gott im Gewittersturm. Und er legt dort glaubhaft dar, wie wir die Botschaft des Buches Hiobs genau für unser 21. Jahrhundert brauchen. Wir brauchen dringend in unserer Ich-Fokussierung wieder diesen Einbruch Gottes, diese zentrale Antwort. Und sie haben formuliert, sie haben gesagt, Gott antwortete nicht auf die Frage Hiobs. Das ist ja die literarische Pointe. Er machte ihm einfach seine Größe bekannt. Es gab keine Auflösung des Krimis, keine Auflösung des Rätsels, das ist ja genau die literarische Pointe, sondern ein überragender, überwältigender, voll Fragen und von Natur strotzende Darlegung Gottes. Und was war die Reaktion Hiobs? Bitte gib mir noch die Fakten zu meinen letzten Monaten, bitteschön. Mein Anwalt, er spricht ja auch vom Anwalt, mein Anwalt, siehe meine drei Dokumentationsordner meiner Leidensgeschichte. Gott, du hast mir noch nicht Antwort gegeben. Was sagt er dann im Kapitel 40? Was sagt er? Vers 4. Ich bin zu was? Gering. Ich bin zu gering. Das ist die Antwort Hiobs auf den Gewittersturm Gottes, der eigentlich nicht sein vorgründiges Anliegen beantwortet, der ihm auch nicht insofern einfach einen Blick in die genaue Schaltzentrale gewährt und sagt, so Hiob, jetzt sage ich dir noch schnell, wie die Zusammenhänge stehen, hätte er ja tun können, na, ganz, nee, gar nicht. Er macht ganz erstaunliche Dinge. Er spricht von Tieren, haben Sie das gelesen in der Vorbereitung? Von Tieren am Schluss, Kapitel das beginnt irgendwo schon im 39. Kapitel, da spricht er von Eseln und von Straußen und von Adlern und dann wird es noch viel abenteuerlicher, Kapitel 40 und 41, wahrscheinlich von Dinosauriern, na, man weiß nicht so genau. So in Anmerkung wird man gesagt, es seien Meeresdinosaurier gewesen, kann gut sein, könnte ein Hinweis sein, dass es schon sehr früh stattgefunden hat. Alles nicht näher, es sind Vermutungen, es sind Hypothesen, es kann gut sein, ja. Gott demonstriert seine Größe und die Größe in seiner Schöpfung, beantwortet nicht direkt die Frage Hiobs. Und dann der Schluss von Hiob, haben wir gelesen, 42 Vers 2. Das ist die Schlüsselerkenntnis. Ich erkenne. Erkennen ist in der Bibel ganz ein wichtiges Wort. Erkennen ist viel mehr als Wissen. Hiob, der hat was erkannt und ich bete dafür, dass der Heilige Geist in ihnen Erkenntnisse schenkt. Meine Frau hat mir gesagt, es ist mir bewusst geworden in diesen Tagen, was mir das Wichtigste ist, Erkenntnisse zu haben. Hiob hatte eine zentrale Erkenntnis. Die tönt so banal, aber ist unglaublich wichtig für unsere Generation. Ich erkenne das, was? Eine überragende Erkenntnis. Und das geht nicht über den Kopf. Das ist völlig ganz alles drin eingeschlossen. Herz heißt ja immer, das ist die Zielrichtung. Ich sage immer, Herz ist in der Bibel die Schaltzentrale unseres Lebens. Willen, Gedanken, Gefühl, alles drin eingeschlossen. Das ist eine umfassende Erkenntnis der überragenden Größe Gottes. Und dann ein Schuldbekenntnis in Kapitel 42, Vers 6. Und dann die Rahmenhandlung, auch eine kurze Einordnung des Wirkens der drei Freunde. Und dann die gnädige Wiederherstellung. Es hat dann Ausleger gehabt, haben gesagt, wie konnte dann die Frau Hiobs nochmals so viele Kinder haben und warum gerade 7 auf 14.000 ist das? Genau. Was Gott eigentlich sagen möchte, was er uns zurufen möchte, und dann leite ich schon in den zweiten Teil über, er möchte uns läutern, züchtigen. Züchtigen hat mit ziehen zu tun. Er möchte uns zu dieser überragenden Erkenntnis seines Wesens führen, damit wir sagen können, wie Hiob 28, Vers 28, die Furcht des Herrn. Ich habe gesagt, Furcht heißt, alle Aspekte der Furcht außer der Gefahr, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Er suchte danach und Gott gab ihm dieses Begehr. Und er tat ihm wohl an seinem Ende. Was für ein gewaltiger Trost. Und damit lasse ich es in die Pause.